Und in dem Fall von Hans im Glück, wenn man dann recherchiert hat, hat man eben gesehen, in diesem Fall war es eben freiwillig. Der Investor ist rausgegangen. Aber so einen Fall gab es ja vorher eigentlich noch nie. Lass das mal prüfen, lass da mal drüber sprechen.
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich. Kurz und knackig. Anwältinnen gegen politischen Extremismus. Liebe Lauscher, heute wird es zu Beginn vielleicht ein klein wenig pathetisch. Anwältinnen und Anwälte sind Organe der Rechtspflege und fühlen sich dem Schutz und der Verteidigung des Rechtsstaates verpflichtet. Sie sind aber natürlich auch den Interessen ihrer Mandantinnen und Mandanten verpflichtet. Und aus eben dieser Kombination entstehen manchmal richtig coole Projekte, bei denen man ehrlich gesagt vielleicht gar nicht damit gerechnet hat, dass es sie irgendwann geben wird, weil es sie geben muss. Und über so ein Projekt möchte ich heute ein wenig sprechen. Etwas über ein Jahr ist es, glaube ich, her, seit sich eine informelle Arbeitsgruppe bestehend aus Anwältinnen und Anwälten verschiedener Kanzleien, Professorinnen und Professoren zusammengefunden hat. So eine Art Think Tank, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Extremismus, das entgegenzustellen, was wir alle am besten beherrschen, nämlich die Mittel des Rechts verwenden. Und über die Ergebnisse der Arbeitsgruppe spreche ich mit einer Initiatorin, Fiona Schönbohm, die als Anwältin vor allem Startups, Gründerinnen und Gründer, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer im Gesellschafts- und Arbeitsrecht in Berlin berät. Liebe Fiona, ich freue mich sehr, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Ja, liebe Steffi, vielen Dank für die Einladung.
Fiona, ich habe schon so ein bisschen was angeteasert. Dich hat was umgetrieben, sozusagen, das viele Menschen umgetrieben hat und noch umtreibt, nämlich das Thema Extremismus. Was genau hat dich im letzten Jahr so bewegt, dass du entschieden hast, ey, ich muss irgendwas tun?
Ja, eigentlich war es schon 2023, dieses Treffen in Potsdam, wo die Teilnehmer und Teilnehmerinnen beschlossen haben, einen Schlachtplan zu machen, wie man Asylbewerber, Ausländer, aber auch diese sogenannten nicht assimilierten Deutschen aus dem Land kriegt. Und in den gesellschaftsrechtlichen Kreisen ging dann ziemlich schnell einige Tage später die Welle, dass der Investor von dem Startup Hans im Glück, dieser Burgerkette, auch auf dem Treffen war und die sich mehr oder weniger über Nacht dann von ihrem Investor getrennt haben. Und da war ich, glaube ich, nicht die Einzige, die das gelesen hat und gedacht hat, wie getrennt. So einfach trennt man sich ja nicht von seinem Investor.
Ja, spannend. Das ging ja auch relativ groß durch die Presse seinerzeit. Ich habe das auch verfolgt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe gar nicht über das Wie der Trennung nachgedacht, sondern habe es nur begrüßt. Also ich fand das einen guten Schritt. Und ich glaube, das haben auch die meisten so aufgefasst. Also das war quasi der Anlass, diese informelle Arbeitsgruppe zu gründen. So eine Arbeitsgruppe besteht ja nicht aus einer Person, sondern aus einer ganzen Gruppe. Wie schnell hast du denn dann Mitstreiter gefunden und wer war da so an Bord?
Also das ging irgendwie über LinkedIn relativ schnell. Die LinkedIn-Community ist ja wahnsinnig schnell manchmal, was solche Themen eben angeht, mit aktuellen Themen. Und ja, viele Gesellschaftsrechtler und Gesellschaftsrechtlerinnen haben das eben gelesen und gedacht, ja, wie getrennt. Also rechtlich ist das eben nicht so einfach. Es ist sehr schwierig, sich von jemandem zu trennen, der einmal mit an Bord ist, wenn man die Fälle halt nicht vorher abgesteckt hat, welche Fälle das sein können und was die Gründe sein können. Und in dem Fall von Hans im Glück, wenn man dann recherchiert hat, hat man eben gesehen, in diesem Fall war es eben freiwillig. Der Investor ist freiwillig rausgegangen. Man hat sich dann geeinigt. Aber so einen Fall gab es ja vorher eigentlich noch nie. Es war so ein bisschen Neuland auf dem Bereich. Mhm. Und ja, ich habe dann eben relativ schnell Kolleginnen und Kollegen gefunden, die gesagt haben, ja, das interessiert mich auch. Lass das mal prüfen, lass da mal drüber sprechen.
Das heißt, im Wesentlichen waren da so deine LinkedIn-Kontakt, deine Gesellschaftsrechts-Buddies quasi an Bord. Aber was war denn jetzt Ziel dieser Arbeitsgruppe? Also erstmal austauschen, bisschen sondieren, überlegen, was geht rechtlich, was geht nicht? Oder wolltet ihr konkret von Anfang an was erreichen?
Wir wollten erstmal prüfen, geht das überhaupt? Und wenn man das regeln wollen würde, könnte man das regeln? Und wenn ja, wie? Was könnte man eigentlich regeln? Wo sind da die Grenzen? Und eigentlich ist es immer schön, gerade wenn es eben so rechtliches Neuland betrifft, wo noch gar nichts wie existiert, da auch mal mit Kollegen so einen fachlichen Austausch zu suchen und gemeinsam zu überlegen, Was kennen wir da vielleicht aus unserer eigenen beruflichen Erfahrung an Urteilen, die vergleichbar wären? Oder wie würden wir das schreiben? Welche Risiken sehen wir da? Und das in so einer Gruppe gemeinsam zu besprechen, das macht auch ein bisschen mehr Spaß, als alleine drüber nachzudenken.
Unbedingt, das sowieso. Da so sich gemeinsam rein zu nörden. Und das macht natürlich eben dann besonders viel Spaß, wenn es komplett Neuland ist. Also das heißt, man muss ja was Neues erschaffen, was Neues kreieren. Habt ihr letzten Endes auch, denn ihr habt gemeinsam einen sehr umfangreichen Artikel verfasst, wurde, glaube ich, 24 in der NZG veröffentlicht und ihr habt da im Wesentlichen vor allem Denkanstöße geliefert. Und man könnte sagen, so ein bisschen, naja, ihr habt den Schutz vor politischem Extremismus so als gesellschaftsrechtliche Gestaltungsaufgabe so ein bisschen dargestellt und habt euch im Kern eben mit der Frage befasst, wie sich Gesellschafter untereinander vor extremistischen Äußerungen, Handlungen ihrer Mitgesellschafter schützen können. Da habe ich mir, ich bin überhaupt nicht on track im Gesellschaftsrecht, überhaupt nicht mein Rechtsgebiet. Ich habe mich aber gefragt, wie geht man an das Thema ran? Wo setzt man an?
Ja, also es gibt verschiedene Punkte, wo man ansetzen kann. Das eine hattest du schon angesprochen, die Gesellschafter untereinander. Aber es geht natürlich, gibt auch die Ebene Geschäftsführer. Was ist, wenn der Geschäftsführer, der ist ja nicht zwingend auch Gesellschafter, irgendwelche Äußerungen tätigt? Und so sind wir eigentlich nach dem Ausschlussprinzip vorgegangen. Also viel geht nicht. Man kann eben nicht für zulässige politische Äußerungen irgendwelche rechtlichen Konsequenzen da dran knüpfen. Es muss immer alles verhältnismäßig und es muss auch alles rechtmäßig sein. Deswegen war für uns ziemlich schnell klar, also viel geht nicht. Jetzt jemanden rauswerfen, in Anführungszeichen, weder als Geschäftsführer noch als Gesellschafter, weil er einfach nur rechts ist oder einfach nur das eine oder andere sagt, so schnell geht es eben nicht, sondern auch um Missbrauchspotenzial vorzubeugen. Von der anderen Seite waren wir schnell an dem Punkt, okay, wir müssen relativ hohe Hürden, rechtlich hohe Hürden finden, die irgendwie auch objektiv und zuverlässig und verhältnismäßig sind. Und so haben wir uns dann weiter überlegt, wie das aussehen kann.
Ihr habt es ja im Prinzip konkret am Beispiel einer GmbH durchgespielt. Und wenn man viel online unterwegs ist, so wie ich, glaube ich, hat man sehr schnell ein Gespür dafür, dass das Thema nach wie vor brandaktuell ist. Weil es gibt ja immer mehr Unternehmen oder Gruppierungen von Unternehmen, die sich ganz klar positionieren wollen. Gibt es ja verschiedenste Zusammenschlüsse. Und welche rechtlichen Möglichkeiten an sich gibt es denn? Weil zwischen der reinen Positionierung als Unternehmen, das ist ja eine Möglichkeit, und ganz konkreten Maßnahmen, das ist ja ein riesengroßes Feld.
Das ist tatsächlich so. Also die Spannbreite ist sehr, sehr weit und wir wollten auch die verschiedenen Stufen sozusagen beleuchten. Also es gibt ja durchaus die Möglichkeit, sich einfach nur zu erklären, sich pathetisch zu erklären gegen rechts und das aber auch irgendwo zu verankern in der Präambel von der Satzung oder so, oder indem man so einen Code of Conduct macht. Code of Conduct. Einfach ein bisschen rechtlich unverbindlicher, aber auf gesellschaftsrechtlicher Ebene eben sagt, man ist dagegen. Da würden dann erstmal gar keine rechtlichen Folgen dran geknüpft sein, aber das geht ja auch schon weite Wege, ne? Wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, vielleicht Rechtsextreme oder Gesellschafter, Investoren abzuschrecken, ist das ja auch schon mal was, wenn man es in der Präambel stehen hat, hat man ja schon mal ganz klar Farbe bekannt. Und es gibt aber, was wir eben auch beleuchtet haben, die Möglichkeiten, rechtlich ein etwas schärferes Schwert zu schwingen und da schon Rechtsfolgen dran zu knüpfen. Und was wir beleuchtet haben, ist die Möglichkeit, eben Geschäftsführer zu kündigen, abzuberufen, aber auch sich von Gesellschaftern zu trennen. Das ist dann in der Regel über die Einziehung, die man in der Satzung regeln würde. Und je nachdem, wo man da anknüpfen möchte, also wie schnell soll die Schwelle erreicht sein, dass diese Einziehung getriggert wird, kann man eben dann viel oder wenig darunter fassen.
Okay. Ich würde noch gerne ein bisschen konkreter gucken auf die rechtlichen Hürden und vor allem auf die rechtlichen Problemstellungen. Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, viel geht nicht. Was sind denn jetzt so die größten Hürden, wenn ich meiner Gesellschaft eben Leitlinien oder vielleicht sogar entsprechende Satzungsklauseln verpassen möchte?
Ja, also eine der Knackpunkte war auf jeden Fall, an welche Voraussetzungen möchte man anknüpfen. Also wir wollten auf keinen Fall, das geht auch, glaube ich, nicht, dass die Gesellschafter das einfach so entscheiden können, sondern haben gesagt, okay, wir brauchen irgendwie eine staatliche, eine objektive Einschätzung, gegen die es auch Rechtsschutzmöglichkeiten gibt und die eben so hoch ist, dass man das auch gut verargumentieren kann. Und haben für uns dann an die Einschätzung des Verfassungsschutzes als verfassungsfeindlich angeknüpft und gesagt, okay, wenn jemand zum Beispiel Mitglied in einer Gruppierung ist, wo der Verfassungsschutz gesagt hat, die stufen wir ganz offiziell als verfassungsfeindlich ein, dann ist das für uns eine Hürde. Wenn die erreicht ist, dann kann man daran auch konsequente Rechtsfolgen knüpfen. Wenn man zum Beispiel eben die ganze Gesellschaft so eingekleidet hat, gesagt, das ist uns wichtig, das steht vielleicht auch in der Präambel. Wir möchten mit unserem Unternehmen für Weltoffenheit stehen. Wir haben auch Handelsbeziehungen überall in die Welt. Wir haben ausländische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir wollen das, also da geht es vielleicht auch darum, das Unternehmen zu sichern, vor Schaden zu sichern. Und wenn man dann sagt, also wenn jemand in so einer verfassungsfeindlichen Gruppierung Mitglied ist, dann möchten wir das nicht und dann möchten wir uns freiwillig eben die Möglichkeit geben, da rauszugehen. Aber klar, also Hürden gibt's dann an jeder Ecke. Was heißt überhaupt verfassungsfeindlich? Das wird ja vom Bundes- und Landesverfassungsschutz teilweise unterschiedlich eingestuft. Und worauf kommt es eigentlich an? Also so ein Investor, der öfter als einmal investiert, ist ja in der Regel auch nicht persönlich Gesellschafter, sondern hält das über ein oder mehrere Beteiligungsstrukturen, wo dann schon die Frage ist, wie weit nach oben kann man eigentlich spannen, auf welche Person, die dahinter steht, soll es dann wirklich ankommen? Also da gibt es sehr, sehr viele rechtliche Fragen.
Auf jeden Fall sehr spannend. Ich kann es aber gut nachvollziehen, dass es im Unternehmen sehr wichtig ist, gerade wenn du international Beziehungen hast. Da gehört sowas, so eine Grundhaltung, ja unter Umständen definitiv zum Unternehmensbranding mit dazu. So, und da machst du dich ja auf dem Markt auch unglaubwürdig, wenn das dann die Runde macht, dass verschiedene Personen, die immer wieder auffallen in diese Richtung oder vielleicht Mitglied sind in einer Vereinigung, die eine entsprechende Einstufung hat, es kommt dann wahrscheinlich nicht so gut. Du hast vorhin schon gesagt, es ist irgendwie so ein bisschen Neuland, sich damit zu befassen. Das heißt, es gibt wahrscheinlich noch nicht wirklich Rechtsprechung. Heißt, es bestehen noch ziemlich viele Rechtsunsicherheiten wahrscheinlich, oder?
Das ist auf jeden Fall so. Also sowas in der Art gibt es als Regelung noch nicht für Gesellschaften und deswegen gibt es eben auch keine Rechtsprechung dazu. Das war für das Projekt definitiv spannend. Selten genug macht man was, was so noch nicht gemacht wurde. Aber klar, also für Gesellschaften, die das einführen, muss man sich einfach bewusst sein, dass die rechtsverbindlichen Regelungen auch immer noch gekippt werden könnten von einem Gericht. Das war eben Aufgabe der Arbeitsgruppe sozusagen. Wir gucken mal, wie rechtssicher können wir das ausgestalten und dann so einen Vorschlag zu erarbeiten. Und klar, die rechtsunverbindlichen Sachen können auch immer noch eingefügt werden. Aber klar, bis dazu Rechtsprechung vorliegt. Also es gibt einige Startups, die das jetzt implementiert haben. Aber wenn ich tippen sollte, wie viele Jahre ins Land gehen, bis das mal eintritt und jemand dagegen klagt, bis in die letzte Instanz, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, ja. Erfahrungsgemäß ist das im Gesellschaftsrecht sowieso oft ein Problem, ne? Die Sachen werden sowieso verglichen. Dass da wirklich mal vor Gericht was ausgeurteilt wird, ist schon im gesamten Gesellschaftsrecht selten.
Ja. Fiona, Anlass für dich, du hast es gesagt, war vor allem das Thema Rechtsextremismus. Eure Ausführungen sind letztlich aber ja neutral gehalten und gelten im Prinzip für jede Form von Extremismus, so wie ich es verstanden habe.
Also das kann man so formulieren, wie man möchte. So haben wir es auf jeden Fall offen gelassen. Klar, wenn man formuliert verfassungsfeindlich, wenn man daran anknüpft, ist das erstmal jede verfassungsfeindliche Gruppierung. Da kann grundsätzlich auch Islamismus oder Linksextremismus drunter fallen. Für uns war der Anlass deutlich der Rechtsextremismus, weil wir den einfach als Anlass oder als größere Gefahr sehen. Aber klar, man muss eben gucken, wie man es ausrichtet und dass man es gegebenenfalls, wenn man es offen formulieren möchte, dass auch andere Gruppierungen darunter fallen können.
Ja, aber ich glaube auch, die Bedrohungslage ist da einfach massiver, qualitativ und quantitativ im Moment. Das wäre jetzt auch so mein persönlicher Eindruck.
Ich würde das auch sagen, aber es gibt auch Menschen, die das anders sehen.
Ja, das habe ich wohl wahrgenommen. Ich habe nämlich auch verfolgt, wie es auf LinkedIn zugegangen ist, als du das so freudig mitgeteilt hast. Ich habe es total gefeiert. Und was ich nicht so ganz verstanden habe, waren die krassen Debatten zum Teil, die dann auf euren Artikel gefolgt sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob alle den Artikel gelesen haben oder nur deinen Post, da war ich mir jetzt nicht so sicher. Und ich wäre davon ausgegangen, dass das Bestreben, sich gegen Extremismus stark zu machen, in dieser Allgemeinheit, dass das doch eigentlich fast jeder unterschreiben können müsste. Ihr habt aber ganz schön Gegenwind bekommen. Also meine Wahrnehmung, was waren so Vorwurf Nummer 1?
Ja, also auf Gegenwind haben wir uns tatsächlich auch stark eingestellt. Und es sind ja schon auch, also so schlimm das klingt, Zeiten, wo man sich schon einmal Gedanken machen muss auch, ne, seinen Namen darunter zu setzen. Ist so, wir leben in Zeiten, wo Morddrohungen gegen Politikerinnen jeden Tag passieren. Morddrohungen hatten wir Gott sei Dank nicht. Aber ich finde, die Gesellschaft ist ganz schön aufgeheizt im Moment und es sind viele hasserfüllte Kommentare gerade im Internet. zu lesen. Und tja, Vorwurf Nummer eins war, glaube ich, dieser der Meinungspolizei, also dass wir jetzt anderen Leuten die Meinung verbieten wollen. Ich glaube, von den Menschen, die Kommentare darunter geschrieben haben, haben 1% oder so scheinbar sich mit dem Artikel oder der Sache auseinandergesetzt. Also dass die allermeisten hatten, glaube ich, einfach nicht verstanden, was die Idee dahinter war.
Ja, wobei, also um Meinungspolizei ging es ja eben gar nicht. Ich hatte auch gelesen den Kommentar, ja, das ist ja Gesinnungserziehung. Das konnte ich jetzt nicht so nachvollziehen, weil ihr bequatscht ja niemanden, das zu verwenden. Also es war ja offensichtlich auch in dem Ausgangsfall, von dem du berichtet hast, der Bedarf da von Unternehmen. Und du berätst ja viele Startups, also wahrscheinlich kriegst du ja unmittelbar auch Feedback aus dem Business-Content, dass der Wunsch da ist, sowas zu regeln. Und es steht ja jedem frei, es zu verwenden oder nicht. Also ich habe es jetzt eher als Hilfestellung für Unternehmen verstanden, die den Wunsch haben, sich abzusichern. Also das war ja auch der Gedanke, oder nicht?
Genau, es ist freiwillig und gilt auch nur zwischen den beteiligten Personen. Man kann jetzt nicht irgendwelchen anderen Leuten verbieten, was auch immer zu tun, beziehungsweise, also was heißt Meinungspolizei, Mitglied in einer verfassungsfeindlichen Gruppierung zu sein, ist aktuell auch schon nicht in Ordnung. Nicht, weil wir das entscheiden, sondern weil das nun einfach das Gesetz ist. Also je nachdem, woran man da anknüpft, ist es eigentlich nur, dass Parteien untereinander freiwillig vereinbaren, diese öffentliche Einstufung einen Schritt weiter zu ziehen.
Ja, und allein die Tatsache, so habe ich es empfunden, dass ihr ja konkrete Vorschläge macht, wie abgegrenzt werden soll. Also die gehen ja auch in die Richtung, wie entscheidet man, ja, ob so eine Regelung dann eben erfüllt ist oder nicht, durch das Anknüpfen an die Einstufung. Das ist doch letztlich auch ein Sicherungsmechanismus gegen Missbrauch, weil das habe ich auch sehr oft gelesen. Ja, Missbrauchsgefahr, wer soll das entscheiden, wie soll man da abgrenzen? Wäre das nicht letztlich der Punkt, dass man sagt, naja, es ist eben nicht der rein persönlichen Einschätzung oder den politischen Vorlieben überlassen, sondern wir brauchen konkrete Anknüpfungskriterien.
Deswegen haben wir das auch so entschieden für uns, dass eben an die Einstufung vom Verfassungsschutz auch angestellt werden könnte. Sicherlich gibt es vielleicht auch andere Behörden, auf die man abstellen könnte. Wir haben auch lange diskutiert, ob vielleicht die Einstufung als Verdachtsfall schon genügen soll, weil das klingt jetzt so, als würde das schnell passieren, aber auch die Einstufung als Verdachtsfall, also da gehen ja jahrelange Prüfungen voraus, da muss die Beweisanforderungen sind sehr hoch und gibt es ein rechtliches Gutachten und so. Also es gab schon auch Mitglieder bei uns, die gesagt haben, man könnte auch schon an die Einstufung als Verdachtsfall anknüpfen. Es gibt Rechtsschutzmöglichkeiten dagegen. Also da haben wir gedacht, okay, das ist objektiv genug. Das hat auch Nachteile, ne? Das dauert natürlich, bis so eine Einstufung überhaupt mal passiert. Und in der Zeit davor ist man eben so ein bisschen rechtlos gestellt. Oder ob jemand dann so lange in der Gruppierung bleibt und kurz vorher austritt, bevor das dann oder seine Anteile vorher noch woanders hin überträgt oder so. Also auch da gibt es natürlich auch solche Missbrauchsrisiken dann wieder. Trotzdem haben wir für uns gesagt, alles andere wäre nicht rechtssicher.
Das ist ja eigentlich, naja, wenn man sich jetzt mal anguckt, es ist ja nicht unbekannt, wie lange so ein Verfahren dauert oder so ein Gutachten. Sehen wir ja aktuell gerade wieder. Also ich würde eher auch sagen, wow, das ist zum Teil aber ganz schön lang, bis ich da entsprechend der Satzung, die ich dann vielleicht habe, überhaupt was auf den Weg bringen kann. Also ich sehe, also wie gesagt, ich bin kein Gesellschaftsrechtler, aber ich glaube, das sind doch ganz ordentliche, solide Sicherungsmaßnahmen. Oder siehst du darüber hinaus noch Missbrauchsmöglichkeiten? Es reicht ja eben nicht zu sagen, so, also das gefällt mir nicht, was da politisch geäußert wird.
Ja, also ich denke, dadurch, dass es an staatliche Stellen angeknüpft wäre, wäre man ein Stück weit sicher. Was wir natürlich auch gehört haben und was wir auch diskutiert haben, ist, was passiert mit solchen staatlichen Stellen, wenn in der Regierung was kippt, wenn in der mehrheitlich gewählten Partei was kippt. Also die Idee, wie neutral ist der Verfassungsschutz, wenn wir jetzt vielleicht doch irgendwann mal neue Mehrheiten für neue Parteien haben und also da vielleicht einfach auf die Neutralität von diesen staatlichen Stellen irgendwann nicht mehr vertraut werden kann. Sowas kann natürlich auch immer passieren. Aber wenn man so eine Regelung dann in Kraft hat und sowas passiert, könnte man sie ja auch einfach dann sich von dieser Regelung wieder lösen.
Das finde ich ist ein ziemlich beunruhigender Punkt, aber ja.
Also muss man halt mitdenken, ne?
Ja, hoffen wir, dass es dazu nicht kommt. Ich habe mir natürlich vor allem hat mich besonders interessiert, natürlich die kritischen Kommentare angeguckt, damit man das richtig einordnen kann. Es waren aber ja nicht nur kritische. Und es gab ja auch den Artikel selbst und nicht nur deinen LinkedIn-Beitrag. Wie war denn insgesamt so das Feedback zu eurer Arbeit? Würdest du sagen, überwiegend positiv, negativ, bunt gemischt?
Also fachlich haben wir sehr, sehr positive Beiträge bekommen, auch von vielen, die sich an dem Diskurs beteiligen wollen und diesen Entwurf weiter voranbringen wollen. Auch aus anderen Rechtsbereichen, die gesagt haben, Mensch, sowas kann man doch mal im Arbeitsrecht überlegen oder auch in anderen Rechtsbereichen ganz grundsätzlich mal denken.
Vertrieb habe ich gelesen. Vertrieb wurde gleich.
Genau. Vertriebsrecht. Also eigentlich sehr positive Rückmeldungen. Auch viele, die sich gemeldet haben und gesagt haben, sie finden es eben ganz toll, dass da solche Ideen angestoßen werden. Ich war eigentlich ganz zufrieden mit den Rückmeldungen, bis auf die, ich habe gar nicht gezählt, so und so viel 100 hasserfüllten Kommentare unter dem LinkedIn-Beitrag.
Ja, aber das ist mit Ansage, kriegst du bei so einem Thema immer.
Ja.
Und ich weiß nicht, warum das so ist. Ich habe auch das Gefühl, dass da der Finger auf der Tastatur so schnell ist und man hat vielleicht den Beitrag noch gar nicht gelesen. Ich sehe das sehr genau bei meinen, vor allem YouTube-Videos. Also ganz harmlose Themen, sobald da aber einfach im Titel People of Color vorkommt oder Diversity, das ist unglaublich. Also ich habe ja so eine neue Serie, Samt versus Seide, und ich gucke mir natürlich immer an, wie die geratet werden. Und du kriegst zu den normalen Themen immer nur Daumen nach oben, aber sobald People of Color dabei ist oder ja, irgendwas Trans oder Diversity oder Frauenrechte übrigens. Mhm. Ja, Frauenrechte auch Hassthema Nummer eins. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das dann inhaltlich zur Kenntnis genommen wurde oder ob das einfach so ein Reflex ist. Das Thema, Hashtag, Daumen nach unten. Ich weiß es nicht. Und zu diesen Beiträgen kriege ich auch die meisten negativen Kommentare. Weiß man vorher. Morddrohungen sind es bei mir Gott sei Dank auch nicht. Das trifft eher immer die Migrationsrechtler.
Ja. So. Die Gesellschaft ist da ganz schön aufgeheizt, ne? Also ich habe das Gefühl, dass man da sachliche Diskussionen führt,
ist schwierig.
Die wirklich am Thema sind, am Recht sind. Ja. Das ist eher selten.
Aber was glaubst du, warum polarisiert dieses Thema so? Weil jetzt mal, to be honest, es sind einfach nur Vorschläge. Ihr habt euch mit einer ganz neuen Materie einfach mal vertieft befasst, Vorschläge erarbeitet für die, die sowas gern möchten. Aber es besteht ja kein Verwendungszwang. So, und eigentlich ist es doch dem Grunde nach ein ehrenwertes Ziel, irgendwas gegen Extremismus zu tun, und zwar mit den Waffen, die wir haben, nämlich den Waffen des Rechts. Warum ist das Ganze teilweise echt so ein Aufreger?
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Man hätte sich in diesem Beitrag auch durchaus bestätigt sehen fühlen, dass nur, wenn man eine Meinung sagt, was ja jetzt so oft der Vorwurf ist, dass man seine Meinung nicht mehr sagen darf, hätte man den Artikel auch gut lesen können und sagen, guck, meine Meinung darf ich weiter sagen. Das steht auch hier. Also, aber da wird überhaupt nicht sachlich drauf eingegangen. Also das ist ganz weit weg, sondern einfach, man ist so aufgebracht. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich habe das Gefühl, dass einfach die Gesellschaft schon ganz schön aufgepeitscht wurde hier bei uns. Ich sehe die Medien da irgendwie teil mitfahren.
Oh mein Gott, ich hatte sofort wieder vier Buchstaben. Es sind bei mir, ja, und es sind immer vier Buchstaben, egal welches.
So, dass es so aufgeheizt ist, dass man einfach da überhaupt nicht mehr drüber reden kann. Und das sind schon, finde ich, bedrohliche Ausmaße aktuell. Also mein Vater hat lange gearbeitet mit NS-Verfolgten und NS-Überlebenden. Und da leben ja jetzt auch nicht mehr viele, aber die es noch gibt und auch in den letzten Jahren noch gab, sind Amok, also sind verrückt geworden. Ne? Die haben gesagt, es sind genau dieselben Schritte, es sind genau dieselben Schlagzeilen. Es gab auch, glaube ich, irgendwelche, die nebeneinander gelegt wurden, irgendwelche Schlagzeilen von 1931 und von jetzt.
Flugblätter, also, und Wahlplakate. Flugblätter, ja, und Wahlplakate übrigens auch.
Dass es so unheimlich ist und so ähnlich, und ja, ist schon eine bedrohliche Zeit gerade.
Ist es, finde ich auch. Und ich verstehe immer gar nicht, was man an dem Satz, so hat es damals auch angefangen, nicht verstehen kann. Also zumindest einmal drüber nachdenken. Aber die Auffassung teilen halt nicht alle. Das ist meine persönliche Auffassung, dass man da ruhig mal zuhören kann, was die paar von damals, die noch was berichten können, eben zu berichten haben.
Fiona, aber es gibt auch viele, die es wichtig nehmen. Ne? Ich habe das Gefühl, es gibt auch viele, die sagen, okay, wir kümmern uns, wir machen was. Wir gehen
es werden
raus,
mehr, oder? Sogar, finde ich. Also ist lauter geworden? Finde ich schon.
Könnte auch unsere Bubble sein.
Das kann natürlich auch sein, ne? Also manchmal ist der Algorithmus lieb. Das merkst du auch, ob du in die richtige Bubble gespült wirst oder nicht auf Social Media. Also das kann auch ganz schnell übel ins Auge gehen. Aber ich habe schon so ein bisschen wahrgenommen, dass vor allem Juristinnen und Juristen ein bisschen lauter geworden sind in den Netzwerken.
Ich hoffe, das jetzt immer, so mal zurückguckt, ich habe ja das Gefühl, dass unsere Berufsgruppe immer ganz schön konservativ mit sowas ist. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die durchlaufen das Jurastudium und sind dann einfach auf stumpf gestellt, was wichtige gesellschaftliche Bewegungen angeht. Aber es gibt sie ja.
Ja, also ich glaube grundsätzlich eher zurückhaltend. Viele sind, glaube ich, zurückhaltend. Und ich habe aber vielleicht hast du recht und es liegt nur an meiner Bubble. Ich habe aber schon wahrgenommen, dass diese Zurückhaltung ein bisschen wegschmilzt. Ich habe zum Beispiel auf Instagram vor der Wahl, und das hätt's doch, Fiona, das hätt's doch vor 4 Jahren nicht gegeben, dass Richterinnen und Richter Videos veröffentlichen, natürlich nicht Parteiwerbung, aber Werbung dafür, zur Wahl zu gehen. Also ich finde das richtig gut. Ich habe es wirklich gefeiert. Und auch auf LinkedIn unter den persönlichen Profilen, da tut sich schon ein bisschen mehr als noch vor einem Jahr oder vor 2. Und das ist genau der Punkt, der mich so ein bisschen beruhigt und auch motiviert, da selber dran zu bleiben. Ich finde, das tut ehrlich gesagt schon ganz gut. Und deswegen, ich fand es toll, was ihr gemacht habt. War es das jetzt mit der Arbeitsgruppe? Tüftelt ihr an was Neuem? Weil wir haben es ja eben schon gehabt, rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten gäbe es da ja noch in ganz vielen Bereichen.
Aktuell sind wir halt im Diskurs, um auch Kritik von außen aufzunehmen. Also durchaus, wenn jemand anders dann nochmal neue Kritikpunkte hat oder neue rechtliche Risiken sieht und Vorschläge hat, wie man die umgehen kann, sind wir da eben aktuell im Diskurs. Tatsächlich diese Regelung auszuarbeiten hat peinlich lange gedauert, weil wir halt doch alle auch ganz schön beruflich eingespannt sind.
Naja, ihr habt ja auch alle was zu tun, würde ich gerade sagen.
Wir sind auch hauptberuflich irgendwie tätig. Mhm. Aber klar, ich glaube, gerade jetzt, wo das Thema irgendwie doch weiter an Brisanz gewinnt, wird es vielleicht auch bald nochmal eine neue Prio einnehmen.
Vielleicht nochmal ein Follow-up. Ich fand es ganz großartig und vielen Dank, dass du uns ein bisschen was darüber erzählt hast. Und zum Schluss noch ein Hinweis an euch Lauscher für tagesaktuelle Infos. Surft mal vorbei bei www.brack.de. Abonniert diesen Podcast, folgt mir auf Instagram, Threads, YouTube, TikTok, Mastodon, Blue Sky, also einfach überall. Und Abo, Glocke, Like, Kommentar nicht vergessen. Und werft mal einen Blick in die Shownotes. Da habe ich euch nämlich auch ein bisschen was zu Fiona verlinkt. Fiona, ich danke dir sehr für eure wichtige Arbeit, für euer Engagement. Und für dieses tolle Gespräch. Und wer weiß, vielleicht machen wir dann ja auch zur Runde 2 nochmal ein Follow-up.
Danke dir, Steffi. Es war schön, da zu sein und vielen Dank für deine Arbeit.
Gerne. Bis denn.
Bis dann. Ciao.